Guten Morgen. Wir haben letzten Samstag uns im Schriftdeutsch, PowerPoint und so. Das ist schon ein bisschen viel Technik. Auf Bangla wäre einfacher. Wir haben uns letzten Samstag im 1. Mose rumgeschlagen und ich dachte jetzt, die heutige Predigt bleibe ich nochmals im 1. Mose und wir schauen uns da mal die Patriarchen von Israel an, also so Abraham, Isaac, ein bisschen Jakob, sind natürlich viele Geschichten und viele dieser Geschichten sind sehr bekannt auch und darum möchte ich das ein bisschen interaktiv machen. Wir schauen einfach ein paar Stellen an. Und dann fragen wir, okay, was kann man da lernen oder was seht ihr? Oder ja, machen das ein bisschen so. Okay? Das Ganze fängt an mit schon Terach. Das ist der Vater von Abraham. Und ich finde das recht faszinierend. Das ist 1. Mose 11. Terach brach aus Ur in Chaldea auf, um nach Kanaan zu ziehen. Er nahm seinen Sohn Abraham, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit. Doch als sie nach Haran gekommen waren, ließen sie sich dort nieder. Dort starb auch Terach im Alter von 205 Jahren. Damals wurde man noch ein bisschen älter. Wir leben nicht mehr so gesund vielleicht, ich weiß es nicht. Oder unsere Gene sind eher auf dem Weg und nach unten. Aber es ist interessant, dass schon der Vater von Abraham oder Abraham irgendwie irgendetwas mit diesem Kanaan gespürt hat oder gehört hat. Und das ist nicht so klar eigentlich, aber er schiebt schon seine Familie in die Richtung, aber bleibt dann quasi auf halbem Weg stehen. Und wenn man das ansieht, also das ist wahrscheinlich das Ur hier, das ist heutiges Irak, Kuwait, und er zieht da dem Euphrates, oder alles andere ist der Wüste, also man muss ja fast den Flüssen nach. Und er schiebt sich rauf bis Haran, das sieht man da oben, und dann wäre ja die Idee runter. Und das waren auch die üblichen Handels- und Reiserouten, weil diese Wüste überqueren, das konnte man nur mit Kamelen und wenig Gepäck und schon gar nicht mit Tieren. Also das war so die Reiseroute quasi. Und bereits Terach verschiebt sich da bis auf Haran. Man weiß nicht, was der Terach gesagt hat. Wir kennen es ja von Abraham an. Das galt als auch der fruchtbare Halbmond. Also dort, wo eigentlich die Geschichte der Menschheit angefangen hat, dort, wo man auch die ältesten Schriftzeugen, die ältesten Gebäude, die ältesten Skelette findet, in etwa, das ist dieses Gebiet. Auch muss man noch sagen, im Josua heißt es, vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren, also Israels Vorfahren, auf der anderen Seite des Stromes und dienten fremden Göttern. Dazu gehörte auch Terach, der Vater von Abraham und Nahor. Also es ist klar, dass diese Familie eigentlich ist, was alle anderen auch sind. Und das ist der Default der Zeit. Und ich glaube auch heute noch, wenn Gott nicht reinlangt, dann sind wir irgendwelche Götteranbeter. Ur hatte einen Kult des Gottes, also er hat zwei Namen, Sin oder Nanna, es war ein Mondgott. Und auch Haran war ein Zentrum für die Anbetung dieses Gottes. Also es ist nicht ganz klar. Also man muss da, man weiß nicht so viel. Und dann kommt natürlich die Stelle, die wir gut kennen. Da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus deinem Land weg, verlass deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Action mit 75. Okay, wer ist 75 oder nahe darum? Ja. Also, ihr könnt euch nicht in Sicherheit wiegen. Okay. Auch keine Garantien, keine superklaren Angaben. Vor allem einmal loslassen. Und das ist übrigens ein Muster, das sich weiterzieht in der Bibel. Dass Leute zuerst einmal weg müssen und dann zum Teil auch tragisch weg müssen. Und dann erst werden sie zu den Leuten, die dann zurückkommen können und irgendwo eine Antwort sind. Und ich denke, das stimmt vielleicht auch für uns. Wenn wir nur Teil des Dinges und Teil des Zeitgeistes und man muss wie weg zum eine neue Perspektive kriegen. Übrigens, das sind also in der Bibel einige. Das ist der Abraham, ist so, der Josef ist so, der Mose ist so, Daniel ist so und es hätte wahrscheinlich noch mehr. Aber nur zum Sagen, das ist ein Muster, das man weiter sieht. Okay, und dann kommt die ganz bekannte Stelle, wo Gott Abraham ruft, das ist der Ruf des Abraham, ich will dich zu einer großen Nation werden lassen, ich werde dich segnen und dein Namen bekannt machen, du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Und dann ein paar Verse später kommt noch, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Also das ist, wo er bereits in Kanaan steht. Also die Offenbarung kommt schrittweise eigentlich und wird immer weiter ausgebaut, in dem Maß, wie er auch Schritte macht. Und das ist natürlich jetzt die große Ding. Die große Nation, einen großen Namen, ich sage das jetzt mal so, Segen, um Segen zu sein und das Land. Das sind so die vier großen Versprechen. Auch interessant ist der mittlere Satz da, also alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Die Frage ist natürlich, wie das sich dann erfüllt. Und vorher, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Also das heißt nicht, alle, die du verfluchst, verfluche ich. Das heißt es nicht. Also Abraham kann gar niemand verfluchen, oder? Und Gott macht dann mit. Also so ist es nicht, sondern es ist andersrum. Die Leute selber wählen, was sie sind. Aber es entscheidet sich an ihrer Haltung gegenüber Abraham. Und natürlich am Schluss, ich glaube, wir sehen da schon die Fäden richtig Jesus ziehen. Oder Jesus ist auch der Stein des Anstoßes, den man nehmen kann oder nicht. Und das hat Folgen. Aber die Wahl ist nicht, dass Jesus sagt, ja, dich will ich nicht. Das sagt er nie, sondern wir sind es, die uns allenfalls hier auf die negative Seite ziehen. Vielleicht noch ein Bild. Also das Land Kanaan, das ist die Regenfall. Wie viel Regen das fällt. Und was klar ist, ist, es ist eigentlich vor allem trocken. Und dann hat es Westwind, Steigungsregen. Also Schweiz ist ja dasselbe, man hat Berge und da regnet es dran. Und die zwei Bergzüge, die etwas Regen kriegen, dann oben die höheren Berge kriegen mehr und von dem gibt es dann den Jordan, der dann hoffentlich das ganze Jahr Wasser führt. Aber eigentlich ist es eine trockene Sache. Und es ist völlig abhängig vom Regen. Das war anders in Ur und Haran. Da hat man einen Fluss. Das wird anders sein in Ägypten, da hat man den Nil. Oder? Aber Israel ist weitgehend regenabhängig. Okay, die nächste Story, gehen wir zurück. Also, was kann man lernen von Abraham so weit bisher? Oder was sind da Dinge, die man vielleicht herausziehen könnte aus dieser Geschichte, wohl will jemand was sagen, soweit wir gekommen sind. Er geht mit 75. Ja, mit allem schiebt er. Ja. Ja? 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 Oder es ist heute sagt man vulnerabel, also es kann gehen oder aber auch nicht, ja. Mhm. Sonst noch wer? Was? Ja. Aha. Ah ja, nein, das ist gut. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Werde ich machen, aber jetzt rückwärts schaffe ich glaube nicht. Ja, sonst noch wer? Also was? Er hat seine Familie, seine soziale Sicherheit zurückgelassen. Mhm. Der Ruf galt Abraham. Ja, es sind noch mehrere Leute weggezogen. Wobei, also Terach ist zuerst, oder? Der Ruf kommt erst, wo sie schon in Haran sind. Und es zeigt sich dann nachher, dass der Nahor mit der Familie, mit der Milka, die sind ja dann bleiben in Haran. Und von dort holen sie dann ab und zu eine Braut. Also die Kommunikation bleibt, ja. Ja, sonst noch wer? Ein Gott, ja. Ja, also man ist im Götzendienst und jetzt redet plötzlich eine andere Stimme. Mhm. Schocki. Ja. Diese Stimme kann immer sprechen, wo auch immer wir sind. Ja. Man muss vielleicht auch noch sagen, wir reden von erwählt und von erwähltem Volk. Aber es gibt keine reine Rasse. Es ist einfach ein Teil von was rundum ist, oder? Und dann später heiraten sie der Josef eine Ägypterin und der Judah ist das da die Hethiterin. Also es gibt keine reinen Rassen. Oder auch das ist keine reine Rasse. Es ist herausgerufen, aber es ist eigentlich nicht eine genetische Sache, oder? Also das ist auch noch interessant, ja. Ich denke auch, dass Gott uns mehr geben will und zu wichtigerem gebrauchen will, als was wir verstehen. Oder Gott redet vom großen Volk und Abraham möchte einfach ein Kind. Oder ein Kind wäre schon ziemlich gut. Aber Gott schießt da ein bisschen über das Ziel hinaus, also wenn ich es so locker formulieren darf, oder? Ja. Okay, machen wir mal weiter. Dann, es hat mal wieder kein Regen, es gibt eine Dürre und, das war damals üblich, dann schiebt man auf Ägypten, weil Ägypten ist nilabhängig und der Nil hat da in den tropischen Gebiet, also der hat eigentlich immer Wasser. Und da diese Route war also, oft begangen in Dürrezeiten, das sieht man später auch in der Josef-Story, kommt das wieder. Oder? Das weiß man auch. Also Ägypten hat Bilder ja, an den Wänden mit Leuten, die da auf Ägypten kommen mit Sack und Pack. Also das ist ein bekanntes Phänomen. Was sich in der Ägypten-Story zeigt, ist, dass Abraham Angst hat, weil die Sarai eine sehr schöne Frau ist. Mit wohlverstanden etwa 64. Und er hat Angst. Und das ist auch noch was, oder? Das Land, wo er reinzieht, das Kanaan, ist nicht leer. Oder? Und er ist dann ein Nomade unter Leuten, die auch zum Teil sicher nomadisch waren. Es gab da nicht Grenzsteine zu dieser Zeit. Aber man ist so ein bisschen zwischen anderen Kräften. Und die Furcht vor Anarchie und die Furcht vor Tyrannei, beides ist real. Also in Ägypten ist jetzt die Tyrannei. Man hat Angst vor dem Pharao. Und er gibt ja dann seine Frau als seine Schwester aus. Das ist eine Halblüge. Es ist eigentlich seine Halbschwester. Das war damals noch üblich oder möglich, so enge Verwandte zu heiraten. Also Abrahams, also die Sarai ist seine Halbschwester, also der Terach hatte eine andere Frau und von dort kam die Sarai und die hat er dann geheiratet. Ja. Aber das ist an sich eine Katastrophe. Ich habe hier keinen Text, weil es ist eine längere Story, aber ich glaube, ihr kennt die Story. Ne? Er lügt, er sagt, ah, die Sarah ist meine Schwester und der Pharao packt sie prompt. Und das ist natürlich eine wahnsinnige... Wenn die Lösung des Problems problematischer ist wie das Problem. Und ich glaube, so Zeug kennen wir auch. Wo wir da irgendwo schlau irgendwie was regeln machen, wie auch immer das sagen wollen. Und dann ist eigentlich die Lösung ist mit Abstand schwieriger wie das Problem vorher. Und obwohl Abraham da nicht hinsteht, Gott steht hin und er holt die Sarai also rechtzeitig wieder aus diesem Harem heraus. Ich meine, wie Abraham das beanstelligen wollte, ist absolut nicht klar. Also ich glaube, das wäre dann eine permanente Ägyptenaufenthalt geworden oder irgend so etwas. Also ist eigentlich nicht klar, was genau da ist. Gott ist gnädig gegenüber dieser jungen Familie, kleinen Familie. Holt sie wieder raus. Aber es ist das Muster von Lügen. Und das kommt viel. Und es ist nett oder gut, zum Glück, ich verlange keine Perfektion, aber die Schlauheiten sind nicht so schlau. Und ich glaube, wir haben heute viele Schlauheiten, die nur größere Probleme kreieren. Dann zurück im Land geht es dieser Sippe so gut, dass es nachher Konflikt gibt zwischen den Herden von Lot, dem Neffen, und den Herden von Abraham. Entschuldigung. Und es ist dann Abraham, der ja der Ältere ist, großzügig offeriert. Mach du, was du willst. Wenn du so gehst, mach ich so. Wenn so, dann mach ich so. Das ist natürlich in einer Nahostkultur absolut revolutionär. Das macht man nicht. Und auch, dass der Lot da einfach wählt, das macht man nicht. Aber Abraham ist da sehr großzügig. Bisher ist natürlich Lot eigentlich das Nächste, was er hat an einem Sohn. Aber es gibt hier eine Trennung und der Lot entscheidet sich für die Jordanebene, weil die grün ist. Und das ist wie Ägypten. Und das sollte schon Warnlichter geben, oder? Es ist wie Ägypten. Das heißt, es geht alles Mögliche dort zu. Man hat Könige, man hat Tyranneien, man hat sexuelle Übergriffe. Und genau das wird sich dann auch zeigen. Aber Abraham ist hier großzügig und sagt, okay. Dann die nächste Story ist bereits, Lot schiebt seine Zelte bis Sodom. Und Sodom wird dann in einer... Also militärischen Kampagne wird das ganze Gebiet erobert. Also es gibt vier Könige, die da angreifen, fünf Könige, die sich da versuchen zu wehren und nicht erfolgreich. Und die Namen der Könige, die angreifen, die gehen bis nach Iran. Also es scheint eine ziemlich große Sache gewesen zu sein. Und Abraham zeigt hier seine Treue gegenüber Lot. Also wo die dann da siegreich wieder abziehen, wahrscheinlich schwer mit Plunder, wahrscheinlich ein Saufgelage, man hat ja gesiegt oder irgend so etwas. Also man weiß nicht genau, wie das gegangen ist. Aber Abraham greift dann an. Und zwar hat er noch mit Leuten, drei Freunden von ihm, das zeigt auch, dass Abraham Beziehungen hatte mit lokalen Leuten, holen sie dann die ganze Beute und die Leute, die da quasi in die Sklaverei geschoben werden, unter anderem Lot, holen sie zurück. Und wieso kann der Abraham das? Ja, eben, vielleicht, gut, die Gnade Gottes, oder? Weil das sind Könige mit Armeen. Wahrscheinlich ist es auch Überraschung. Eben, wahrscheinlich sind sie auf dem Rückzug und eben, vermutlich war das ein Saufgelag, ich weiß es nicht, das ist nicht unüblich. Also irgendwie schafft er das und holt den Lot zurück. Aber als er zurückkam, treffen ihn zwei Könige. Und das ist sehr interessant. Der König von Sodom kommt zu ihm und sagt, du kannst den Plunder, hast die das alles erobert, behalten, gib mir einfach meine Leute. Und das ist an sich nicht unvernünftig, aber Abraham ist der, der gewonnen hat und Abraham verteilt den Plunder und König von Sodom stellt quasi Ansprüche. Und Abraham reagiert so. Er sagt, ich schwöre bei Jahwe, beim Gott, dem Höchsten der Himmel und Erde, gehört nicht einen Faden oder Schuhriemen, werde ich von dem behalten, was dir gehört. Du sollst niemand sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Also er gibt alles zurück, also er erhält nichts vom Plunder oder von was man da erobert hat. Und da sieht man Abraham, er will nichts zu tun haben mit Sodom. Und das Sodom, das kommt ja nachher wieder. Und er navigiert da das Umfeld, oder? Er hat alliierte Leute, aber es gibt auch Leute, wo er sich ganz klar distanziert. Also zum Beispiel hier. Die zweite Figur ist der König von Salem namens Melchisedek, der ihm dann Brot und Wein bringt und den er als Priester des Höchsten auch dann einen Zehnten zahlt. Also eine völlig andere Reaktion diesen zwei Königen gegenüber. Und das ist ja sehr interessant. Dieser Melchisedek wird ja dann im Neuen Testament eigentlich auf eine Figur, die auf Jesus deutet, interpretiert. Im Hebräer, also es ist eine ganz spannende Stelle im Hebräer 7, wo Melchisedek, das Wort heißt König der Righteousness, also der Gerechtigkeit, König der Gerechtigkeit. Und er ist König von Salem, das heißt König des Friedens, er ist der Friedenskönig. Und Salem wird nachher zu Jerusalem, weil die Jebusiter das erobern und dann wird das nicht Jebusalem, sondern Jerusalem. Aber das war die Stadt, die Stadt gab es schon. Ja. Und das wird dann im Hebräer sehr interessant interpretiert als ein Bild Richtung Jesus. Der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens, den Abraham hier segnet. Der Abraham erkennt ihn als eine irgendwie mit Gott verbundene Figur. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist eine sogenannte Epiphanie, also wo Jesus quasi außerhalb der normalen Zeit sich irgendwo gezeigt hat in der Welt. Also da kommen verschiedene Meinungen sein, wie auch immer. Aber Abraham, ja, also Abraham ist hier sehr, er überlegt sich, wo, wie, mit wem, was. Also es ist nicht, dass er einfach quasi mit allem versucht, ein bisschen gut Freund zu sein. Das sehen wir in seinem Leben. Möchte jemand hier noch einen Kommentar machen? Oder was hört ihr da? Oder was seht ihr da im Abraham? Seine Treue, ja? Oder der Lot hat ihn an sich, ehrlich gesagt, nicht gerade höflich behandelt und er bleibt ihm treu. Oder er riskiert was, um ihn zurückzuholen. Mhm. Es ist sein nächster Verwandter, ja. Mhm. Noch wer?
Vielleicht auch wollte Abraham von der Verheißung Gottes leben. Ich will dir dieses Land geben und ich möchte es mir nicht von anderen bezahlen lassen.
Ja.
Aus Gott leben und nicht aus.
Ja. Mhm. Ja, oder dann abhängig sein, oder mit solchen Figuren sich irgendwo, ja, das will er nicht.
Ja.
Mhm. Mhm. Ja, ja, er lernt, also nicht nur, aber auch, ja. Ja, genau. Ja, also das. Es ist auch interessant, das zeigt hier, dass Abraham durchaus fähig ist, einen Krieg zu führen. Und man kann durchaus sagen, wieso erobert er dann nichts, oder? Also das wäre auch noch eine Frage, oder? Er ist eigentlich ein Nomad, er hat kein Recht auf das Land. Und hier sehen wir, dass er nicht nur hilflos ist, oder? Also die Sippe ist gewachsen, ja. Das ist auch noch ein Thema, oder? Also er gebraucht diese Macht nicht, um quasi sich jetzt im Land zu etablieren, sondern er braucht sie hier, um den Lot zurückzuholen. Gut, also das ist auch ein Gedanke. Dann kommt das Kapitel 15 und hier kommt diese, Gott redet wieder mit ihm. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz. Haben wir gerade gesehen, beim Krieg führen zum Beispiel. Und du wirst reich belohnt werden. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr, was willst du mir geben? Ich werde ja kinderlos sterben und mein Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Das ist sein also Hauptsklave. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Also hier ist der Abraham natürlich auch frustriert, weil er ist schon wieder 10 Jahre älter und es ist noch immer nichts gelaufen. Er ist ja jetzt gehorsam, aber immer noch gibt es kein Kind. Und dann kommt die Antwort von Gott. Da kam das Wort Jahwes zu ihm. Nein, er wird nicht dein Erbe sein, der Eliezer, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Darauf führt er ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Also jetzt ist es nicht nur großes Volk, sondern es ist eigentlich unzählbar. Sehr interessant. Abraham glaubte Jahwe und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Und der Satz, den kennen wir vom Neuen Testament. Paulus interpretiert den sehr stark. Dass irgendwo findet Abraham zu einem Glauben durch. Oder? Und es ist schwierig, weil an sich geht ja eben genau nichts. Oder? Aber irgendwie findet er zu einem Glauben durch. Und Paulus wird es dann interpretieren als, er hat zuerst geglaubt. Und dann erst kam der Bund. Das ist das jetzt das Nächste, ist der Bund. So schloss Jahwe einen Bund, also ich habe jetzt da ein bisschen ausgelassen, Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den Euphratstrom. Jetzt kriegen wir Geografie. Übrigens, nie in der Geschichte haben sie dieses Land tatsächlich. Also das wird nie so wahr. Das ist noch interessant. Und dann sagt er, das ganze Gebiet der Keniter, Kenasiter, Kadmoniter, Hethiter, Perisiter, Raphaiter, Amoriter, Kananiter, Girgashiter und Jebusiter. Also eben, das Land ist nicht leer. Und dann sagt Gott, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Also er sagt, deine Familie wird zuerst auf Ägypten und erst nach 400 Jahren wieder zurückkommen, weil die Schuld der Amoriter hat ihr volles Maß nicht erreicht. Und das ist ein wichtiger Punkt, der nachher im 5. Mose und im Josua wiederkommt. Und das ist, die Amoriter und die anderen werden nicht einfach verschoben, weil Gott Land braucht für Israel. Sie werden weggeschoben, weil sie selber in so einem Zustand sind, dass Gott ihre Existenzberechtigung eigentlich löscht. Also das ist nicht, wenn man Israel heißt, dann darf man einfach bumm. Das sieht man auch im 5. Mose. Gott sagt, von Edom gebe ich dir keinen Zentimeter, von sowieso gebe ich dir keinen Meter, von. Oder es ist eine sehr definierte Geschichte, genau wessen Land sie kriegen. Also es ist nicht einfach, wenn ich Israel heiße, dann kann ich tun, wie ich will. Das hört man zum Teil so gelehrt, aber ich glaube, das ist nicht korrekt. Aber hier sieht man diesen Link. Wieso nicht jetzt? Das Maß der Sünde der Amoriter ist nicht erreicht. Also es ist immer noch zu viel Gutes da, als dass sie das... irgendein Kommentar. Also dieser Bund, Gott schließt den Bund. Das sind dann, wo er da die Tiere spaltet und dann Gott selber fährt quasi zwischen rein. Das bedeutet, Gott selber schließt diesen Bund mit Abraham. Ja, ein Kommentar. Äh, Es geht schrittweise weiter. Die Offenbarung und die Verheißung wird immer größer. Konkret passiert aber gar nichts. Ist auch eine Spannung, oder? Ja. Ein Türspalt in Gottes Arbeitsbüro. Ja.
Er weiß, warum er jetzt noch nicht handelt. Mhm. Manchmal denken wir jetzt, warten wir seit 2000 Jahren auf Jesus. Mhm. Er ist vielleicht nicht mächtig genug und so, aber Gott hat eine Begründung.
Ja, also mit Jesus braucht es ja 2000 Jahre schon. Ja. Ja, Gottes Mühlen malen langsam. Ja, das
Mhm.
Nein. Gott hat einen Plan oder eine Strategie. Ja, ja. Menschen haben auch eine Strategie und das ist der nächste, das nächste Kapitel. Als der Abraham ist jetzt unter etwa 86 oder 85, glaube ich, und eben es geht nichts und bei der Sarai geht eben auch nichts und dann macht man eine Lösung. Und die Lösung ist in moderner Terminologie eine Leihmutterschaft, also Surrogacy. Sie versuchen einfach ein Kind herzukriegen und da braucht es irgendwo eine Frau. Und man hat dann das Gefühl, man will das Kind, aber eigentlich nicht die Frau. Und das geht dann nicht ganz so, weil die Frau ist eben doch die Frau, oder? Und die Mutter hat doch irgendwo Rechte und es wird eine komplizierte Story. Und ich finde, sehr viel daran ist recht modern, oder? Mit der Leihmutterschaft, das ist ja auch ein Riesenproblem. Also nur zum Sagen. Die Hagar, das ist die ägyptische Sklavin der Sarai, und auf gut Deutsch, sie benutzen diese Sklavin, das ist ganz klar. Für die Sklavin, ich weiß nicht, wie begeistert sie war, das wird nirgends aufgezeichnet. Gut, das ist natürlich eine Promotion, weil er heiratet, sie ist jetzt die Zweitfrau. Und als sie dann schwanger ist, prompt, dann fängt sie sich an, über die Herrin zu erheben. Ist, ja, es menschelt. und die Sarai, die mag das natürlich absolut nicht ertragen. Ist auch menschlich. Und das ist wieder so ein Fall, wo die Lösung des Problems viel komplizierter ist als das Problem. Die Hagar läuft dann weg, schwanger, und Gott schaut ihr. Redet sie eigentlich in der Wildnis, spricht mit ihr und schickt sie aber zurück. Und die Hagar sagt dann, gibt Gott den Titel El-Roi, als der Gott, der hört. Und ich glaube, das ist so. Er hört, genauso wie er die Sarah da rausgepflückt hat aus dem Harem des Pharaos. Jetzt schaut er dieser schwangeren Frau, die eigentlich keine Zukunft hat, allein irgendwo auf der Piste. Aber nicht eine schöne Story. Und übrigens, diese Lösung ist problematisch und die ist noch jetzt problematisch. Natürlich, wir kommen dann von Ishmael, die arabischen Stämme also nehmen ihre Abstammung von Ismael und dann gibt es den Isaac, von dem wir dann Israel und noch ein paar andere kriegen. Aber einfach zum Sagen, dieser Konflikt ist immer noch da. Möchte jemand zu dem sich äußern? Also,
die Lösung an sich, Lösung, ist nicht abwegig. In der Prophetie hat er eine unvorherrissen, du wirst Zeugen, es stand nicht mit Sarai.
Ja, das ist die Frage. Er hat einen juristischen Berater, ja, das klingt etwa richtig. Ja, ja. Ja, das ist die Frage, das schauen wir, das ist der nächste Punkt. Übrigens, Paulus wird diese Story interpretieren im Galater und er wird sagen, das ist der menschliche Weg. Oder? irgendwie das an hinzuziehen, organisieren und da ein bisschen über Leichen zu gehen. Ja, also Leichen, nicht gerade Leichen, aber einfach, ja. Ja, okay, jetzt machen wir weiter und schauen, wie das geht. Im 17, also jetzt ist der Abraham 99, das heißt, Ismael ist etwa 12 oder 13 unterdessen, das erste Kind durch Hagar. Erschien ihm Jahwe und sagte, ich bin Gott der Allmächtige, geh deinen Weg vor mir und halte dich ganz an mich. Ich schließe meinen Bund mit dir und werde dir unermesslich viele Nachkommen geben. Mein Bund sieht so aus, du wirst zum Vater vieler Völker werden. Das ist eigentlich alles Repetition. Und dann kommt die Namensänderung. Du wirst zum Stammvater vieler Völker werden, darum sollst du nun auch an nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Also Abraham ist etwa erhabener Vater, geehrter Vater, und Abraham ist Vater vieler Völker. Und ich werde dich überaus fruchtbar machen, sodass deine Nachkommen zu ganzen Völkern werden. Ich schließe meinen Bund mit dir und deinen Nachkommen. Und dann kommt als Zeichen dieses Bundes kommt die Beschneidung. Also das wird hier eingeführt. Aber es geht weiter. Auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken, auch sie wird einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr. Sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden. Könige werden von ihr abstammen. Und da, also wenn das vorher nicht klar war für die Juristen, jetzt ist es klar. Oder? Also, wow, das ist nicht gut. Jetzt ist es klar. Es wird ein Kind geben durch die Sarah. Ja, und als Abraham das hört, reagiert er. Er warf sich erneut auf den Boden, im Stillen lachte er sich in sich hinein. Er dachte, wie kann ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Sarah ist schon 90, wie kann sie da noch Mutter werden? Und das ist natürlich sicher verständlich, oder? Es ist ja nicht, dass man nicht schon lange gewartet hätte. Laut sagt er dann zu Gott, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch ihn deinen Segen erfahren. Also Abraham sagt quasi, ja, Mann, wir haben ja den Ismael. Oder? Das ist doch ziemlich gut. Und er versucht eigentlich Gott ja, auf den Ismael zu schieben. Und was ist Gottes Antwort? Nein, sondern deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen, gib ihm den Namen Isaac, Gelächter, weil jetzt lacht der Abraham, nachher lacht die Sarah, also es kommt zweimal. Man versteht das ja auch. Mit ihm werde ich meinen Bund aufrechterhalten und für seine Nachkommen wird der Bund ebenfalls gelten. Als der Bund Gottes, die Verheißung Gottes geht über Isaac und wird in alle Ewigkeit bestehen, aber auch deine Bitte für Ismael will ich erfüllen und er verspricht dann viele Nachkommen und eine große Nation. Also alles, was Abraham zeugt, wird eine große Nation. Übrigens, der Segen Gottes ist, wenn man eine große Nation wird. Sehr ein anderes Bild zu unserem heutigen Verständnis von Leute, zu viele Leute. Also das ja auch jetzt wieder zu kippen anfängt, weil jetzt plötzlich hat man keine Kinder mehr und es ist auch nicht gut. Also, jetzt, wie fühlt sich das an? Und auf eine Art kann man schon sagen, ja. Ja? Wenn die Frauen sich nicht so dumm verhalten hätten, ja. Ja. Ja, der Abraham macht mit, muss man doch mindestens auch noch erwähnen. Ja. Der Vorschlag ist von der Sarai, das ist so. Ja. Ja. Wir sind grundsätzlich schon für die Frauen, ja. Ja, und hier, also irgendwo tut einem die Hagar natürlich wirklich leid, weil sie, ich meine, sie hat ja das nicht gewählt. Andererseits ist sie jetzt die geehrte Zweitfrau, also sie hat einen anderen Status als Sklavin und sie hat einen Sohn, was sie vorher nicht hatte. Ja, also nicht schön, aber ja. Aber jetzt kommt die Frage, was wäre gewesen, wenn Gott gesagt hätte, okay, machen wir das mit Ismael. Was wäre die Folge davon gewesen? Und ich finde, was ich umwerfend finde an dieser Stelle ist, Gottes Treue gegenüber Sarah. Wie hat sie sich gefühlt in diesen letzten 13 Jahren? Oder? Und was hätte das für die Sicht von Monogamie für Israel geändert, wenn man einfach sagt, ja, wenn es mit der eigentlichen Frau nicht geht, machen wir da halt eine Konkubine. So wäre es weitergegangen, genau. Und ich muss sagen, klar, es ist ja nicht, dass die Hagar wirklich korrekt behandelt wurde auf der ganzen Linie, das ist sicher nicht der Fall. Aber dass Gott hier die Sarai nicht einfach plumpsen lässt, finde ich schon auch tröstlich. Also als Frau sage ich jetzt das mal so. Oder Gott, es ist nicht nur der Abraham, es ist auch von ihr. Und Gottes Commitment, also Gott ist genauso der Sarah treu, wie er dem Abraham treu ist. Und ich finde, das ist wirklich auch ein Punkt, oder? Und wie das so sich auf Monogamie oder die Idee von Monogamie ausgewirkt hat, ich weiß es auch nicht. Gut, machen wir weiter. Also dann kommt das Zeichen dieses Bundes, ist die Beschneidung. Okay, im Normalfall am 8. Tag, aber da beschneiden sie natürlich auch Erwachsene, also auch den, und jetzt, also dieser Ablauf ist wichtig. Also 15,6, Abraham glaubt der Verheißung, das wird ihm als Gerechtigkeit angerechnet. 15, der Rest ist Gottes Bund mit Abraham. Moses 17, der Zeichen dieses Bundes ist Beschneidung. Und Paulus, Entschuldigung, es hat da den PowerPoint ein bisschen verrissen. Paulus wird jetzt argumentieren, Glaube war zuerst, bevor das Gesetz befolgen kommt mit der Beschneidung. Und er argumentiert, dass die Basis für Akzeptanz, dass jemand angenommen wird, ist der Glaube. Und erst dann kommen die Gesetze und die Beschneidung und all das Zeug. Und er, also Befolgen des Gesetzes ist nicht Bedingung für Akzeptanz, sondern Konsequenz vom Bund. Und Paulus argumentiert das dann. Unser Glaube, durch Glauben sind wir gerecht und dann als Kinder Gottes tun wir den Willen des Vaters. Also zuerst ist das, nachher ist das. Also Paulus verwendet das sehr stark. Dann kommt die Story von Sodom, Gomorra, Adma, Seboim. Das sind die vier Städte in der Jordanebene, die dann zerstört werden. Und lange hat man gesagt, das sei eine biblische Erfindung. Oder dass es gar nie war. Oder bis man die sogenannte Ebla-Bibliothek. Also Ebla ist ein Ort, und zwar mal ein Königreich vor Abrahams Zeiten. Und die Bibliothek wurde gefunden, das sind alles so, das sind Clay-Tablets, also Lehmtafeln, wo man da reingeschrieben hat. Also es ist eine Schrift hier, was man sieht. Und das ist nahe Aleppo, Syrien heute. Und diese Bibliothek ist etwa 2500 bis 2250 vor Christus, also sprich vor Abraham. Und das Interessante ist, dass man Tabletts, also solche Lehmtafeln gefunden hat, wo drauf steht Sodom, Gomorra, Adma, Seboim. Also genau die vier Städte in genau der gleichen Reihenfolge. Also das waren Städte. Die hat es gegeben. Also wie sie jetzt wegkommen von der Erde, da kann man sich dann noch drüber streiten, aber diese Städte haben real existiert. Die sind also erwähnt in außerbiblischen Quellen, was ja auch interessant ist. Dann kommt jetzt die Story von Sodom. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Also zuerst im 18 kommt der Abraham Besuch. Drei Leute. Und es ist dann ziemlich schnell klar, dass zwei sind irgendwie was Spezielles und der eine ist wirklich was Spezielles. Also er, ja, also wiederum, das ist die Frage, ist das eine Theophanie, also die Erscheinung Gottes auf der Bühne der Welt, sagen wir, zu einer speziellen Zeit, oder was ist das genau, da kann man sich dann wieder streiten. Aber die Botschaft ist, Sarah in einem Jahr kennt. Und das ist dann, wo die Sarah lacht, oder? Weil die ist jetzt 90 und jetzt hat sie einen Zeithorizont, oder? 12 Monate. Also 3 Monate und dann müsste sie ja dann schwanger werden, oder? Sonst gibt es das Kind nicht. Das ist die Botschaft. Und dann, als die Engel weiterziehen, kommt die bekannte Stelle, wo dann Gott quasi dem Abraham sagt, ich gehe Sodom zerstören, also die 4 Städte zerstören. Und dann sagt der Mose, Abraham, wieso habe ich den Mose drin? Der Abraham sagt, ja, aber vielleicht hat es gerechte Leute in diesen Städten, vielleicht 50. Und dann Gott sagt, okay, 50, machen wir es nicht. Und dann geht er auf 45. Und es gibt ja dann diese ein bisschen dieses Märten um die Zahl. Und am Schluss ist er auf 10 runter. Und das Problem ist, es hat nicht mal 10, wie sich nachher zeigt. Und der Einzige, der annähernd okay ist, ist der Lot selber und der wird ja dann auch wirklich rausgeholt. Also es ist nicht, dass Gott seine Fürbitte nicht hört, aber die Situation ist wirklich extrem. Und die 2 Engel gehen ja weiter dann auf das Sodom und ich möchte das doch erwähnen. Am Abend kamen die beiden Boten Gottes nach Sodom. Lot saß gerade beim Stadttor übrigens. Vorher war er draußen, hat er gecampiert. Jetzt ist er in der Stadt. Er hat nichts gelernt. Und Stadttor, das waren, wo die Ältesten saßen. Also Lot ist vielleicht sogar hier, hat sich irgendeine Rolle angelacht, ich weiß es nicht. Also sie sah, ging er entgegen, verneigte sich tief, sagte, meine Herren, ich bin auch gern zu Diensten, kommt doch in mein Haus, morgen könnt ihr eure Reise fortsetzen. Sie sagen dann, nein, danke, wir werden da draußen campieren, auf der Straße, also in der Stadt, auf dem Platz. Und Lot aber weiß, dass die Stadt problematisch ist und sagte, nein, kommt rein. Und er bewirtet sie dann und das ist alles das. Und dann geht die Story weiter. Also, da wollten sie sich schlafen legen, doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, das tönt sehr beängstigend, junge und alte herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Sie brüllten, Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind, gib sie raus, wir wollen unseren Spaß mit ihnen haben. Das Wort Spaß ist, was sexuelle Beziehungen auch heißt. Und das geht dann auch, also der Lot versucht dann, sie irgendwie zu beschwichtigen, er opfert nach beinahe seine Mädels. By the way, am Schluss gibt es keine guten Optionen mehr für ihn. Man hätte nicht in Sodom bleiben dürfen. Am Schluss hat man nur noch schlechte Optionen. Und dann, als er sich da wehrt, sagen sie, hau ab, schrien sie, von einem dahergelaufenen Ausländer lassen wir uns doch keine Vorschriften machen, pass bloß auf, mit dir werden wir es noch schlimmer treiben als mit den beiden anderen. Sie überwältigten Lot und wollten gerade die Tür aufbrechen, da streckten die beiden Männer die Hand aus, zogen Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Übrigens, das Verschlossen die Tür, das ist das zweite Mal. Das erste Mal war Noah und die Arche. Außen schlecht, denen gerettet, Gott macht die Türe zu. Also es ist eine Parallele hier. Und jetzt die Frage ist, das ist eine fürchterliche Story. Und Lot wird ja dann gerettet und er ist, also Entschuldigung, dämlich. Er will nicht raus und dann will er nicht rennen und dann ist er nicht zufrieden, wenn, als Gott ihm sagt, renne in die Berge, dann findet er, ja, ich gehe bis die nächste Stadt, das ist eine kleine. Und er, also, es ist ein Märten um etwas, das gar keinen Wert hat. Also es ist ganz eine komische, also Lot, je länger er lebt, desto komischer wird er. Also zum Beispiel hier muss er uns unbedingt eine Stadt haben und nachher geht er dann in die Höhle. Oder? Und also es sind so Antireaktionen. Ja. Aber wieso ich das nochmals sagen wollte, was ist Sodoms Sünde? Und als Christen, wir gehen da immer gerade auf Homosexualität, weil das ist natürlich hier drin. Aber die Sünde ist viel breiter. Es ist sexueller Übergriff, es ist erzwungen, es ist eine Vergewaltigung, es ist ein Gangrape, wie man heute sagen würde. Es ist wahrscheinlich bisexuell. Aber noch viel mehr, also ich möchte es nur noch zitieren, Ezekiel sagt, Sodom war eingebildet, also sie, das ist die Stadt, lebte in sorgloser Ruhe und im Überfluss, Arme und Elende kümmerten sie nicht. Also man darf hier nicht nur eine Sünde zitieren. Die Sünde von Sodom war ein komplettes Nichtbeachten von Menschenrechten in jeder Richtung. Und eine Art, wie sich dann das natürlich ganz hässlich auswirkt, ist die sexuelle Richtung. Aber es war nicht die einzige. Und Jesaja wird das verglichen: Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit, lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht, lehrt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, treten den Gewalttätern entgegen und verhelft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Das wird im Zusammenhang mit Sodom gesagt. Also sprich, das ist eine Gesellschaft, wo nichts mehr gilt. Komplette Anarchie, keine Gerechtigkeit. Wie es den Frauen und Mädchen in dieser Gesellschaft ging, wagt man gar nicht zu fragen. Und ich glaube, ich sage das eigentlich nur zum Sagen, als Christen, wir springen manchmal auf das eine. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, das ist ein Gesamtbild. Die sexuellen Übergriffe sind eines davon. Und das ist natürlich, wo das, was ich will, herrscht, ist eine Form von Übergriff, ist oft sexuell. Es ist aber nicht unbedingt der einzige oder der einzig wichtige. Lebt ihr noch? Ja, was haben wir Zeit? Ui. Ich bin zu spät. Ich habe das nicht so. Ich sehe mal, ob ich hier anderweit. Machen wir nur noch die Hauptpunkte. Abimelech, der Abraham lügt wieder. Selbe Story mit dem Pharao. Der Abimelech ist ein bisschen besser drin. Gott selber sagt ihm im Traum, die Frau ist verheiratet. Und dann sagt der Abimelech, und er entschuldigt sich und zahlt da wieder Gutmachung. Und der Abraham muss sich dann von einem heidnischen König Moral beibringen lassen. Das Lügenmuster. Interessant ist auch noch, Abimelech fragt den Abraham, wieso hast du das angetan, was haben wir verbrochen und was hast du dir noch dabei gedacht? Abraham erwiderte, ich glaubte, die Leute in der Stadt hatten keine Ehrfurcht vor Gott und kümmerten sich nicht um Gut und Böse. Wissen um Gut und Böse ist weiter verteilt als das Volk Gottes. Und es hat Leute aus, also es ist nicht alle, die draußen sind. Also das finde ich sehr interessant hier. Also der Abraham muss sich da wirklich reinreden lassen. Dann kommt die Geburt des Isaac. Das gibt dann natürlich Probleme. Der Ismael ist 13, wo das Kind geboren wird. Dann, wo das Kind entwöhnt wird, das war 4-5 Jahre, ist der Ismael etwa 18. Und macht dann, glaube ich, den Kleinen das Leben schwer. Ist ja einfach als 18-Jähriger, ein 5-Jähriger ein bisschen zu drangsalieren. Und die Sarah ist nicht happy und dann werden Ismael und Hagar dann fortgeschickt. Aber man muss sagen, Ismael ist wahrscheinlich 18 zu dieser Zeit, was natürlich als absolut, also das gilt als Adult, also als Erwachsen. Aber es ist immer noch keine schöne Story. Die nächste ist das Opfer des Isaaks. Und das ist ja eine ganz bekannte Geschichte, wo Abraham wirklich ja, also Gegenverstehen und alles. Gott folgt. Übrigens, der Isaak ist fähig, eine Ladung Holz den Berg raufzutragen. Also er ist wahrscheinlich selber etwa 11, 12, 13, 14. Und wenn er sich wirklich gewehrt hätte, hätte er wahrscheinlich dem alten Vater davon können. Also auch der Isaak ist irgendwie drin. Also eben, Isaak wird geboren, das Fest der Entwöhnung, der Konflikt. Hagar und Ismael gehen weg. Mit Abimelech wird ein Friedensbund geschlossen. Beersheba, der erste Brunnen, der Abraham gehört. Er hat das erste Mal was im Land. Dann der Tod der Sarah. Er kauft ein Stück Land. Und das ist lustig, oder? Ihm ist alles versprochen und er kauft da einfach ein Feld, wo er die Sarah begraben kann. Dann wird eine Frau von Isaac geholt. Das ist die schöne Story mit der Rebekka, die kennen alle, wo Gott ein bisschen mithilft, oder? Übrigens, nachdem die Sarah gestorben ist, heiratet der Abraham das dritte Mal eine Ketura und hat nochmal 6 Söhne. Einer davon ist der Midian, von dem nachher die Midianiter abstammen. Er stirbt mit 175. Isaac und Ismael begraben ihn zusammen. Was das übrigens auch zeigt, in diesen heißen Ländern begräbt man sehr schnell. Und was das auch zeigt, ist, dass die Kommunikation haben. Oder? Weil das geht sonst nicht. Isaac und Rebekka sind kinderlos, also dieses Problem zieht sich weiter. Aber Isaac betet und geht keine zweite Ehe ein. Also in dem Sinn macht er das besser als der Vater. Und nach 20 Jahren gibt es dann die Zwillinge Esau und Jakob. Und das kommt dann die Story mit dem Erstgeburtsrecht und mit dem Konflikt zwischen Jakob. Ich möchte es nur noch, weil die Zeit rennt, ich möchte es nur noch weiterziehen. Der Abraham lügt zweimal. Isaac lügt. Es gibt wieder eine Story mit dem Philisterkönig. Das ist wahrscheinlich nicht mehr der gleiche, weil die Zeit ist gegangen. Wirklich genau dasselbe. Jakob ist ein Schießer auf der ganzen Linie. Jakobs Pluspunkt ist, dass er wirklich weiß, was wichtig ist und was man sich holen muss. Und das ist Esaus Fehler. Esau findet das alles dann nicht so tragisch und am Schluss stört es ihn. Doch Jakob und Gott arbeitet dann mit dem Jakob und Gott lässt ihn dann in die Hände eines noch größeren Schießers fallen, dem Laban. Und dort hat er dann seine 20 Jahre Problem und am Schluss der Laban jagt ihn und vorne hat er den Esau und er fühlt sich, also er ist wirklich sehr in einer schwierigen Situation und Gott wiederum reicht da rein. Aber die Generation nachher, das ist, kommt nachher in die Geschichte vom Genozid von Sichem. Und von dem haben wir geredet, das letzte. Also die Lüge, Lüge, noch mehr Lüge und in der vierten Generation wird es nachher zu einem Genozid. Also nur zum Sagen, also eine Ding, das ich lehre von dieser Geschichte ist, man muss Zeug angehen in der Familie. Man muss in seinem eigenen Leben Zeug angehen, weil wir das nicht machen, das geht nicht einfach weg. Und die Muster laufen, laufen, laufen und sie sind recht tragisch. Also in der vierten Generation wird es zu einer absoluten Katastrophe. Und ich persönlich glaube, gerade nach dem Genozid an Sichem wird der Josef verkauft auf Ägypten und dann kommt die ganze Familie auf Ägypten. Und ich, das gibt keinen direkten Vers, aber ich bin sicher, die 400 Jahre Ägypten, die Sklaverei, ist die Konsequenz vom Genozid an der Stadt Sichem. Es hat da viele Links zwischen diesen zwei Storys. Ja. Wie erfüllt sich die Verheißung an Abraham? Er stirbt, er hat Söhne, ja doch, was, oder? Nicht das Land, nicht den großen Namen, von unzählbar keine Rede. Wie erfüllt sich das? Durch Israel? Ja, ein Stück weit. Irgendwann haben sie das Land, dann verlieren sie es wieder. Wegen Sünde. Wie erfüllt sich das? Und ich glaube, die Antwort ist klar. Es ist nur in, und das heißt ja auch dort, in deinem Nachkommen, Einzahl, wird sich das erfüllen. Und ich glaube, es ist durch Jesus, wo wir die Verheißung erfüllt sehen. Der Name, der über jedem Namen ist. Das unzählbare Volk, wo jetzt durch Glauben Abrahams Kinder sind. Und der Segen, der rausgeht. Und das Kanaan, das wird im Hebräer auch interpretiert als das Erbe Gottes, also das Reich Gottes selber oder alles, was wir kriegen in Gott. Das wird im Hebräer auch so interpretiert. Gott hat uns alles gegeben in Jesus. Und ich glaube, die wirkliche Erfüllung von all den Verheißungen ist durch Jesus, in Jesus. Und dann werden alle Völker gesegnet. So sehen wir das. Und wir sind auch eines der Völker, das in diesen Segen reingerutscht ist. Und wir sind dankbar dafür. Es tut mir leid, dass ich so lange, ich habe das unterschätzt mit der Zeit. Alte Storys, ja, anwendbar durchaus. Die Bibel ist sehr ehrlich mit ihren Helden. Und wenn Gott mit ihnen arbeiten kann, kann er es auch mit uns. Ja, das wäre mein Schlusssatz. Amen. Amen. Und wenn noch andere Kommentare, dann müssen wir das auf, die auf den Kaffee verschieben. Herzlichen Dank.
Dank dir. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel man aus den Texten, die man schon mehrmals gelesen hat, was dann immer noch da alles an Essenz drin hat. Ja, ich möchte noch kurz euch zum Abschluss segnen. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und schenke euch Frieden. Amen.